Die Serie Teure Gnade, habe ich schon mal gesagt, das soll ein Stück weit vergleichbar sein im innerlichen, seelischen Sinne mit einem Frühjahrsfensterputz. Ihr kennt das, die Frühlingssonne strahlt durch das Fenster oder versucht es auf jeden Fall. Bei uns hat Becky dankbarerweise vorgestern Fenster geputzt und die ein Fenster. Na gut, es ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Das ist schon mal ganz gut, ne? Und es ist ganz was anderes, ob die Sonne durch ein frisch, sauber geputztes Fenster scheint oder ob das schmuddelig, schmutzig, wintermäßig ist. Und wir möchten im übertragenen Sinne Gottes Gnade, diese unverdiente Güte Gottes, neu in die Herzen strahlen lassen und wieder gepackt werden von diesem, was die Engländer sagen, amazing grace, diese erstaunliche Gnade. Und es ist wieder mal meine Hoffnung, mein Gebet, dass die Predigt heute dazu dient, dass wir wie bei der Begrüßung einen neuen Blick, einen frischen Blick bekommen für die Güte Gottes. Die Reihe umfasste bisher, wir haben das Passamal beleuchtet, wo Jesus einen neuen Bund, einen neuen Vertrag mit nicht nur mit den Juden, sondern mit der ganzen Welt schließt, das sich zusammenfasst mit der Aussage, wer an mich glaubt, kann mit Gott und von Gott aus richtig leben und das in alle Ewigkeit. Wir haben uns die Verleugnung von Petrus oder die Anbahnung der Verleugnung von Petrus angeschaut und festgestellt, dass auch der eifrigste Nachfolger Jesu Christi braucht die Gnade, um so in seine Nachfolge zu treten, wie es sich gebührt oder wie es gewollt ist. Und letzte Woche hat Stefan uns in das Garten Gethsemane geführt und das menschliche Leiden auf Jesus beleuchtet, wie er als Vollgott und Vollmensch sinnbildlich diesen Kelch betrachtet hat mit dem, was auf ihn zukommt und gesagt hat, Gott, wenn es einen anderen Weg gibt, dann bitte, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehen. Und heute führen wir die Geschichte weiter zur Begegnung von Jesus mit dem Hohen Rat. Bernd hat es schon mal erklärt, das war für die jüdische Welt der damaligen Antike das oberste Gericht. Wer so die Predigt in letzter Zeit ein bisschen gefolgt hat, von Woche zu Woche, wird sich vielleicht erinnern, dass Stuart möglicherweise auch mit einem Gericht zu tun haben könnte. Und zwar nicht das oberste Landesgericht, sondern das Landgericht Kiel. Stichpunkt Fahrerflucht und Mülltonne bei Burger King anfahren und so weiter. Ich dachte, der eine oder der andere wird sich freuen mit mir über einen Brief, der in der Woche von der Staatsanwaltschaft bei mir eingeflattert ist und sehe, das Ermittlungsverfahren wurde mit Zustimmung des Gerichts nach Strafprozessordnung sowieso eingestellt. Und das dürfte irgendwie das erste Mal, dass ein Pastor einen Applaus bekommen hat dafür, dass er kein Fahrerflucht begangen ist, wegen der Anramplung einer Mülltonne. Witzig war, dass im Brief so fast als PS stand, im Anhang erhalten Sie Ihr Datenträger zurück. Ich hatte Bilder gemacht von der nicht beschädigten Mülltonne, die ich angeblich zerstört hätte. Und die Staatsanwaltschaft hat meinen Datenträger verwechselt mit dem des Anklägers. Und somit habe ich eine Videoaufnahme von mir selbst, wie ich in diese Mülltonne sanft einfahre, was ich ja auch irgendwie ganz witzig fand. Gut, aber zurück zur Geschichte. Mit einem Kuss von Jesus, von Judas, wird Jesus verraten im Garten Gethsemane. Da wird gefangen genommen, alle laufen weg Und Jesus wird zum Hohen Priester gebracht, beziehungsweise vor dem Hohen Rat. Sage ich zu diesem Hohen Rat gleich etwas mehr dazu. Aber Jesus wird konfrontiert mit diesem Stolz und diesem Vorurteil, wovon Bernd auch gesprochen hat. Wir lesen gemeinsam die gesamte Geschichte. Aus Markus Kapitel 14, Abvers 53. Jesus wurde zum Hohen Priester gebracht, wo auch alle führenden Priester und alle Ältesten und Schriftgelehrten zusammenkamen. Petrus folgte Jesus in einige Entfernung bis in den Innenhof des hohenpriestlichen Palasts. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Das ist eine kleine Nebengeschichte, kommen wir in den späteren Folgen dazu vielleicht zurück. Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden. Viele brachten zwar falsche Anschuldigungen gegen ihn vor, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Einige falsche Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten: Wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhand erbaut wurde, niederreißen und in 3 Tagen einen anderen errichten, der nicht von Menschenhand erbaut ist. Doch auch in diesem Fall stimmten die Aussagen der Zeugen nicht überein. Da erhob sich der hohe Priester, trat in die Mitte und fragte Jesus: Hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg und gab keine Antwort. Der hohe Priester wandte sich noch einmal an ihn und fragte: Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es, erwiderte Jesus. Und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Und da zerriss der hohen Priester vor Empörung sein Gewand und rief: Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verhüllten ihm das Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten und sagten: Du bist doch ein Prophet, sag uns, wer es war. Auch die Diener des Hohen Rates schlugen ihn. Herr Jesus, hilfe uns, bitte aus deinem Wort Wahrheit zu erkennen. Geist Gottes, Geist der Wahrheit, beleuchte unsere Herzen und offenbare uns wieder erneut, vielleicht das erste Mal frisch, die Größenordnung der Gnade, der Größenordnung der Liebe Gottes. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich werde mein Bestes tun, die Geschichte zu beleuchten, indem wir 3 Fragen heute Raum geben. Was sehen die Ankläger in Jesus? Was sieht Jesus, wie sieht Jesus sich selbst? Und drittens, was sieht Jesus in seinen Anklägern? Also wir haben mit 3 Perspektiven, 3 Sichtweisen zu tun. Lasst uns mal diesen Hohen Rat kurz als erstes betrachten. Was sehen die Ankläger in Jesus? Dieser Hohe Rat bestand aus 71 Mitgliedern. Da war der Hohe Priester selbst, der Kaiaphas, und 70 weitere Mitglieder. Der Kaiaphas, der war der Vorsitzende, also der führte das Ganze. Erwähnenswert ist die Tatsache, dass der Kaiaphas 19 Jahre lang hoher Priester war. In einer Zeit, wo seine Vorgänger, Dankeschön, im Durchschnitt nur 4 Jahre gedient haben. Also er konnte das. Er war ein weiser Mensch, der war bewährt, der hat das Vertrauen anscheinend von den Menschen. Und er leitete damit 3 Gruppen von weiteren Menschen. Die führenden Priester, das waren die ehemaligen Hohepriester, plus die Befehlshaber der Tempelwache, der Verwalter des Tempels und 3 Tempelschatzmeister. Das sind alle, die unter diesen führenden Priestern gruppiert waren. Dann kam als 2. Gruppe die Ältesten. Das waren Vertreter der einflussreichsten Familien in Jerusalem, wohlhabende Landbesitzer. Und diese beiden Gruppen, die Ältesten sowie die führenden Priester, das bildet sozusagen die konservativere Ecke des Hohen Rats. Und als 3. Gruppe kamen dazu die Schriftgelehrten. Wir würden sagen, das waren die Juristen unter den Bibelkenner. Also allesamt gebildete, intelligente, meist wohlhabende Menschen. Die saßen im Halbkreis auf erhöhten Sitzen, damit sie sich alle gegenseitig sehen konnten. 2 Gerichtsschreiber waren auch dabei zu protokollieren. Und in der Mitte dieser Runde war ein Platz für den Angeklagten und für die Zeugen. Vers 55 haben wir gelesen. Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden. Bernd hat es auf sehr gute, knackige Art und Weise deutlich gemacht, was für ein unverschämtes, ungerechtes Vorgehensweise das Ganze hat. Bevor wir oder damit wir die Frage, die eigentliche Frage, so wie haben diese Kläger, was haben sie in Jesus gesehen, überlegen wir mal ganz kurz, wie entsteht eine Sicht der Dinge? Wie entsteht mein Bild einer Situation? Oder wie entsteht meine Sicht einer Person? Hast du schon mal richtig falsch gelegen mit deinem Bild der Dinge, mit deiner Sichtweise einer Situation? Ich weiß noch, wie erschüttert ich war als ganz junger Mensch, noch zu Schulzeiten. Da wurde Beckys Bruder von dem Rektor der Schule, weißt du das noch, angeklagt, Drogen genommen zu haben auf einer Klassenfahrt. Der Grund dafür war, der Jugendherberge hat sich nach der Klassenfahrt gemeldet und gesagt, wir haben Spritzen gefunden in Zimmer XY. In der Tat war es der Fall, dass der vorige Besuch, wie heißt das nun? Der vorige Besuch, wer muss Insulin spritzen? Nochmal? Diabetiker, genau. Der vorige Besuch in diesem Zimmer war Diabetiker gewesen und er hat seine Insulinspritzen im Schrank vergessen oder zurückgelassen oder wie auch immer. Und der Rektor hat daraus gemacht oder sich davon überzeugen lassen von der Jugendherberge, dass dieser ganz unschuldige Junge Drogen genommen hat. Also hirnrissig und absolut nicht wahr. Wie schnell geschieht so etwas? Ich habe das ist nicht kein christliches Buch, aber ein total interessantes Buch von einem Bobby Duffy, das ist der Leiter der Meinungsforschungsinstitut Ipsos Mori gelesen. Das Buch heißt Die Tücken der Wahrnehmung oder Warum wir fast immer falsch liegen. es ist relativ einfach, so aus den Informationen, die wir zur Verfügung haben, ein Bild zu machen, wenn es übersichtlich ist. Ihr kennt diese Zahlen Bilder, so die Punkteverbindung verbinden. Kennt ihr das von Christoph? Du hast ein Beispiel davon. Man fängt mit eins an und man verbindet die Punkte und irgendwann mal entsteht ein Bild. Ne? Join the dots heißt es auf Englisch. Relativ einfach, da brauchen wir keine große Zahlensystem, um zu wissen, was durch dieses Bild oder was dargestellt wird, wenn die Punkte dann zusammengebunden werden. Etwas schwieriger ist es, wenn es viele Punkte gibt oder wenn sie irgendwie ganz willkürlich anscheinend gestreut sind. Dann hängt das Bild stark davon ab, mit welcher Art wir versuchen, die Punkte zu verbinden. Das ist das Nette an dieser Geschichte. Da fängst du wieder mit 1 an und verbindest 2 und dann 3 und 4 und irgendwann mal entsteht dein Bild. Aber was ist, wenn wir gar keine Zahlen haben, gar kein System? Wir haben einfach die Punkte, die unser Hirn versucht, miteinander zu verknüpfen und in Verbindung zu bringen, damit für uns ein Bild entsteht. Und unser Gehirn ist sehr, sehr aktiv dabei, überall Bilder entstehen zu lassen, wie wir meinen, die Dinge sein könnten oder wie wir meinen, eine Person sein könnte. Und der Bobby Duffy in seinem Buch, der erklärt das wissenschaftlich und er sagt, diese Gehirnarbeit, die wir im Hinterkopf leisten, die berücksichtigt nicht die Frage, ob alle Punkte vorhanden sind. Die sieht einfach Punkte und fängt an, verbinden zu wollen. Es kann sein, dass die Hälfte noch fehlen, aber trotzdem ist unser Gehirn dabei, Punkte zu verbinden. Die Punkte werden nicht groß geprüft. Also wir wissen alle, wie sehr wir in diesen Tagen mit Verschwörungstheorien zu tun haben. Manchmal hört man einfach irgendetwas und das Gehirn sagt, ja, das passt zu dem Bild. Und schon festigt sich das Bild. Vielleicht am allerwichtigsten, unser Gehirn berücksichtigt nicht die eigene Erfahrung und Gefühle, die zur Interpretation der Punkte auch dient. Und das will es alles möglichst schnell machen. Ich könnte Beispiele nennen, aber ich glaube, da fehlt uns die Zeit. Zum Hohen Rat zurück. Intelligente Menschen, die gebildet sind, Verantwortung tragen, die ihr Bibel kennen, die haben ihre hebräische Schriften studiert. Und sie wissen, woran der kommende Messias erkennbar sein wird. Die haben ein konkretes Bild davon, wie es sein wird, wenn der Messias kommt. Und dieser Jesus, der vor ihnen steht, endlich mal haben wir es hingekriegt, denn der hat uns kritisiert, und zwar öffentlich. Der hat uns sogar zurechtgewiesen. Er hat uns korrigiert. Und die haben ihre Punkte miteinander verbunden. Und die haben gesagt, nicht nur ist er nicht der Messias, sondern der ist ein Gotteslästerer, der den Tod verdient hat. Und dieses Bild war total fest in ihren Köpfen. Das sollte zu denken geben. Das sollte mir und uns zu denken geben, wenn wir sehen, wie unglaublich sehr gebildete, bibelkennende Menschen sich irren können. Es steht derjenige vor ihnen, den sie sehnsüchtig erwarten. Der Gottmensch, fleischgewordene Jahwe, steht vor ihnen. Und die haben nichts anderes im Sinne, als ihn töten zu wollen. Das müsste uns zu denken geben. Könnte es sein, dass wir selbst manches nicht so wirklich geblickt haben oder verstanden haben, Gott gegenüber, wie es sein sollte. Da geht mein Gedanke ganz schnell zu einer bestimmten Person der Gottheit. Ich denke, viele haben ein Bild von Gott als Vater. Und einige können sich vorstellen, wie Gott ein Mensch wird, Jesus Christus. Wenige können sich vorstellen, wie das ist mit diesem Gott, der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit. Wie sind deine Punkte verbunden? Wie sind meine Punkte verbunden? Lass uns einfach mal einen Moment ganz ruhig die Augen schließen, die Herzen öffnen und Gott sagen, du hast das Recht, für mich die Punkte neu zu ordnen. Ich will dich sehen, wie du wirklich bist. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Kommen wir zu unserer zweiten Frage. Wie sieht Jesus sich selbst? Endlich sagt Jesus etwas. Der Hohepriester wandte sich noch einmal an ihn und fragte, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es, sagte er endlich mal. Und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Ich bin es. Das hat für alle im Raum einen unmittelbaren Bezug zu Mose beim brennenden Busch, wo Gott sagt, ich bin der, der ich bin. Jesus spricht Wahrheit aus. Seine Punkte sind perfekt verbunden miteinander. Das ist das echte Bild. Ich bin es. Und das reicht ihm nicht aus. Sollte irgendein Zweifel im Raum noch stehen über seine Aussage, zitiert er aus Psalm 110 und bringt das in Verbindung mit Verse aus Daniel 7, prophetische Verse über den Messias. Psalm 110, Gott, der Herr, lässt dir sagen, dir, meinem Herrn und König, setz dich an meine rechten Seite. Ich will dir deine Feinde unterwerfen, sie als Schemmel unter deine Füße legen. Jesus weiß, dass er diese ist. Und er sagt es den Leuten ins Gesicht. Aus Daniel 7. Er, der Messias, der kam mit den Wolken in diese prophetische Vision von Daniel, mit den Wolken heran und wurde vor den Thron des Uralten geführt. Er verlieh ihm Macht, Ehre und Herrschaft und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich, seine Herrschaft wird niemals aufhören. Jesus ist derjenige und er sagt es den Leuten, ich bin der Messias. Und diese Ich-Bin-Aussagen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Es kommt keiner zu diesem Vater, es sei denn durch mich. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der gute Hirte, die Tür, durch die man gehen muss. Zum vollen Leben, zum Leben in alle Fülle, durch Gott. Ich bin das Licht der Welt, die Offenbarung Gottes selbst. Ich bin es. Und in diesem Moment trifft sich die volle, herrliche Wahrheit, seine Person, auf die Blindheit und Stolz und Vorurteil der gebildeten Bibelkennenden, Leiter des Volks. die klare, unmissverständliche Aussage der Wahrheit. Ich bin der Messias. Trifft sich voll und ganz auf ihre Blindheit. Und wie könnte es nur sein, als dass sie sagen, und siehste, wir hatten doch die ganze Zeit recht. Gotteslästerung. Was brauchen wir mehr? Ab zu Pilatus, wir verlangen die Todesstrafe. Das konnten sie selbst nicht nach dem jüdischen Gesetz ausführen, aufgrund der Besatzungsmacht der Römer. Normalerweise müsste Jesus an dieser Stelle nach ihrer Meinung nach gesteinigt werden. Das dürfen sie nicht. Sie müssen ihn zu Pilatus bringen. Fortsetzung folgt. Wenn wir in ein paar Minuten anbeten, lasst uns nicht nur mit dankbaren Herzen diesen Jesus preisen und ehren, sondern lasst uns bewusst proklamieren die Wahrheit über ihn. Du bist der, der du bist. Du bist der Messias. Du bist der Retter. Du bist in deiner Herrlichkeit und deiner Majestät und deiner Allmacht. Du bist der Herr des Universums. Und es werden wie in den letzten Wochen links und rechts hier im Raum zwei betende, segnende Gebetsdienste, Elisabeth und Christa. Noch einmal herzlichen Dank euch beiden. Also wenn du in der Lobpreiszeit dich einfach segnen lassen möchtest oder wenn dir etwas auf dem Herzen liegt, dann nimm die Freiheit und geh auf sie zu und lass dich segnen, lass mit dich beten. Dritte Frage, letzte Frage. Was sieht Jesus in seinen Anklägern? Nochmal zum Poetry Slam zurück. Bist du nicht Gottes Sohn? Fragen sie von Hohn. Und ja, ich bin. Nicht, weil ich selbst von mir zeuge, sondern weil ich mich unter den Willen des Vaters beuge und eine Strafe ertrage und mich nicht beklage über eine Lage, sondern weil ich Gnade habe für meine Geschöpfe. Jesus sieht vor sich Menschen, die zum Leben geschaffen wurden. Menschen, die sich voll und ganz irren in ihrer Sichtweise. Aber er sieht die Menschen, die durch ihn selbst geschaffen wurden, zum Leben. Und er sieht die Sünde in ihren Herzen. Ihr Stolz und ihr Vorurteil, ihre Bereitschaft, Ungerechtes nicht nur zuzulassen, sondern anzubahnen. Er erträgt die Schläge und ihre Spucke, die daraus heraus resultieren. Er erträgt ihre Sündhaftigkeit ihm gegenüber. Aber er erträgt sie nicht nur menschlich. Er weiß, dass er sie buchstäblich tragen wird, auch als Gott. Denn diese Sünde, diese Stolz und diese Vorurteile, die werden nicht mit einem Zauberstab am Kreuz verschwinden. Sie werden gelöscht, weil sie woanders bezahlt werden. Die haben Konsequenz, diese Sünden. Die müssen vor einem heiligen Gott verantwortet werden. Heiliger Zorn möchte ich nie erleben. Die müssen diese Zorn gerechtfertigt, wie er ist, der muss sozusagen entladen werden. Und Jesus weiß, ich werde, weiß nicht, ob das ein wirklich gutes Bild ist, aber ich werde mich als Blitzableiter anbieten für diese Menschen, die von Gottes gerechten Zorn so stark leiden würden, das wissen sie überhaupt nicht vorzustellen. Jesus erträgt nicht nur die Schläge und die Spucke, sondern er begibt sich in ihre Ungerechtigkeit hinein und sagt, und ich werde den Zorn des Vaters auf mich nehmen, damit sie die Möglichkeit haben, in das echte Leben zu gelangen, wie ich es mir gewünscht habe, von Anfang an. Erinnert ihr euch an das Gespräch mit Nikodemus? Nikodemus, der kam nachts schüchtern im Dunkel zu Jesus und hat ihm gesagt, wie ist das mit diesem Reich Gottes? Große Unterhaltung. Nikodemus sitzt im Hohen Rat. Der ist da. Er hat folgende Worte von Jesus schon mal gehört. Denn Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, erklärt Jesus, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Ich weiß nicht, wie es dem Nikodemus gegangen ist an diesem Punkt. Glaub nicht, dass er bei den Schlägenden und Spuckenden war. Und dennoch war er im Raum und hat das Ganze mitgekriegt und mitgemacht. Ich schließe mit den Worten, die wir mittlerweile, wer die letzten Predigten verfolgt hat, die Worte, die wir mittlerweile gut kennen von Dietrich Bonhoeffer. Teuer ist die Gnade, vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott sein Sohn nicht zu teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Teure Gnade ist Menschwerdung Gottes.